Disposition.
Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Gast der 14. Folge, Knarr Frellem, außerirdischer Musiker und Botschafter. Ein Gespräch über die vielen Knarr-Formationen der letzten 30 Jahre. Von Ladies Love Knarr Frellem über Shisha Shalom bis zum Knarr Frellem Orchestra. Über sein aktuelles Album Kritik der Leistungsgesellschaft und ein Leben ohne Masterplan. Über die Lüge der fetten Gitarren, die faszinierende Welt der Menschmaschine und warum wir die Vergangenheit endlich Hitler uns lassen müssen.
Die 14. Folge Disposition Podcast, heute mit einem besonderen Gast. Ihr wisst, wir haben immer besondere Gäste hier.
Wollte ich gerade sagen.
Heute aber der erste Gast aus der Hansestadt Hamburg tatsächlich. Manche sagen, er ist ein Alien, manche sagen, er ist es nicht. Keine Ahnung, er weiß auf jeden Fall, wie man Funk buchstabiert. Herzlich willkommen, Knarr Frellem.
Dankeschön. Ich möchte sagen, dass ich nicht aus Hamburg bin, sondern direkt vom Neptun hergereist bin.
Ich wusste schon, dass irgendwo sowas kommen würde. Das hast du dir doch bei Sun Ra abgeschaut.
Ja, von Sun Ra lernen heißt siegen lernen.
Zumindest sehr viel Platz gewinnen. Ja. Wir treffen uns heute, weil wir uns sowieso mal wieder treffen wollten. Dieser Podcast ist mittlerweile irgendwie so eine Art Rendezvous-Maschine geworden.
Sehr schön.
Das freut mich. Und natürlich wollen wir auch über dein aktuelles Album Kritik der Leistungsgesellschaft sprechen. Ne?
Ja. Ja. Ein alter Punkerfreund meinte zu mir, was bedeutet denn das? Was soll denn das?
Ja, was soll denn das?
Kritik der Leistungsgesellschaft, versteht doch keiner. Ja, das ist halt für die Intellektuellen. Ja, was soll das? Ehrlich gesagt, das ist das erste Mal ein Albumtitel, den ich mir nicht selber ausgedacht habe. Ich habe ja sonst immer diese brillanten Titel wie Bitte vor R.E.M. einordnen oder Einbildung ist auch eine Bildung oder sowas.
Mein Lieblingstitel von dir, soll ich ihn dir verraten?
Ja.
Fehler ist King.
Ja, Fehler ist King, genau. Ja. Brillante Titel lasse ich mir immer einfallen. Und jetzt war es das erste Mal, dass ich auf Facebook bei meinem Freund Diego Castro, dem Sänger von Black Heino, ein Bild entdeckt habe, wo Superman ein Buch in der Hand hält, auf dem Kritik der Leistungsgesellschaft draufsteht. Und ich dachte, dieses Bild ist einfach perfekt. Ich fragte ihn, darf ich das als Cover benutzen? Und er meinte, ja. Dann hat er mich noch gefragt, müssen wir noch einen Titel dazu machen? Und ich so, nein, der Titel ist doch natürlich das, was Superman liest. Wenn wir jetzt noch einen Titel dazu gehabt hätten, wäre das irgendwie eine Komplettverwirrung. Das ist genau das, genau. Und ja, deswegen heißt die Platte Kritik der Leistungsgesellschaft, weil mich dieses Bild einfach so umgehauen hat. Die Hörer werden es jetzt vor Augen haben, wie Superman entsetzt in ein Buch reinschaut, das Kritik der Leistungsgesellschaft heißt und nicht weiß, was er damit anfangen soll.
Aber Superman hat doch auch immer Probleme mit der Leistungsgesellschaft, oder? Also so wie ich ihn kenne.
Du meinst, wenn er nicht Superman ist, ne?
Ja, absolut. Er hat doch Probleme, glaube ich, wenn er Superman ist, weil auch da ist ein großer Druck, der auf ihm lastet, also also Leistungsdruck auf Superman. Mhm. Aber ich glaube, wenn er nicht Superman ist, hat er auch tierisch viel Druck. Also ich glaube, der ist, so wie ich den kenne aus den Comics von früher oder diesen Verfilmungen, der hat auch immer, also, oder so
richtig, ja, der hat
Stress,
immer,
wie Stress.
Der hat private Probleme, aber wenn er Superman ist, hat er eben keine privaten Probleme mehr. Dann löst er doch alle Probleme.
Ja.
Und das ist doch sozusagen wie, er ist ja auch als Superman da, ne? Und nicht als Kent, glaube ich, Kent heißt er, ne? wenn er ja, bürgerlich ist.
Glaub, ja, ja, doch.
Clark Kent.
Clark Kent.
Clark Kent, genau. Er ist ja als Superman da, er hat sein Kostüm an und als Superman löst er jedes Problem. Das ist ja auch das Versprechen, das er den Lesern gibt. Ich löse jedes Problem. Und wenn der jetzt Probleme mit der Leistungsgesellschaft hat, ja, dann ist, was kann man denn dann sagen? Das ist dann ganz schrecklich.
Du bist ja auch jemand, der gerne in so Superheldenkostüme schlüpft auf der Bühne. Also beziehungsweise Knarr Frellem ist ja eigentlich auch eine Superheldenfigur so ein bisschen, oder? Zumindest hast du dich gerne auch schon mal so inszeniert, kann ich mich erinnern.
Ja, ich würde mich eher als Superphilosoph bezeichnen.
Das ist schön. Das gefällt mir gut. Superphilosoph gefällt mir sehr gut. Jetzt hast du ja diese ganzen Transformationen immer, da du schlägst ja immer diese schönen Haken. Also im Grunde genommen betreibst du ja fast schon einen kleinen Sport mit deinem Namen.
Ja.
Genau. Wo sind wir jetzt? In welchem Stadium sind wir jetzt gerade nochmal an?
Knarfrell im Orchestra.
Genau.
Genau. Und
das Orchestra gibt es ja im Grunde genommen schon etwas länger, aber das Album, welches wir zusammen mal gemacht haben, das kam dann aber nicht als Orchestra raus, sondern als Tribe Called Knarf.
Genau.
Genau, wir können nochmal einmal kurz für die da draußen, die sich noch nicht so gut damit auskennen, vielleicht nochmal durchgehen. Angefangen hat alles mit Knarfrelle, ne?
Angefangen.
Oder war es Knarfrelle im Ism?
Nee, pass auf. Es hat wirklich ganz klar angefangen mit, wir haben nochmal ein Hua-Stück wieder aufgenommen, als Band Hua.
Ja.
Und da dachte ich schon, ich will irgendwas mit Knarf. Das war klar, die Band wird es nicht mehr geben. Das ist das letzte Stück hier, was wir machen. Und da, das habe ich dann Knarfrelle im Sichtweise genannt, das Stück von Hua. Das gibt es aber nur auf einem Sampler, der heißt Super 12. Bitte melden, ey. Merkwürdigerweise jetzt gerade. Da sind so ganz viele deutsche Beatnik-Bands drauf. Family Five, die Profis. Ich weiß jetzt alles gar nicht mehr so genau.
Okay, das war, von welchem Jahr sprechen wir jetzt hier gerade? Ist das Anfang der 90er Jahre? Oder noch Ende?
Wann gab es Hua nicht mehr? 93, 94, vielleicht 95.
Okay, Mitte der 90er Jahre.
Genau.
Genau. Und da gibt es eben dieses eine Stück.
Genau, das gibt es eine Stück und das war sozusagen meine Idee. Okay, ich mache jetzt als Knarfrelem weiter. Ich will ein erstes Zeichen setzen und dann nenne ich das Knarfrelem Sichtweise. Und dann habe ich auch, glaube ich, schon so eine Single rausgebracht, die könnte Atlantico Knarfrelem oder Pacifico Knarfrelem geheißen haben. Mhm. Und ich habe eine Single rausgebracht für ein Fanzine aus Bielefeld, das von dem Typen, Mann, ich vergesse seinen Namen, der jetzt den Verbrecherverlag macht, natürlich.
Von Jörg?
Ja.
Ja, Jörg Sundermeier.
Ja, Jörg Sundermeier hat ein Fanzine rausgebracht mit Single-Beilage. Und da war ich auch als Knarfrelem. Ich könnte da Next Big Thing Knarfrelem geheißen haben. Keine Ahnung. Und die erste große Platte war Ladies Love Knarfrelem.
Ladies Love Knarfrelem. Genau.
Und
genau.
Weißt du, wo das Ladies Love herkommt?
Ist es von LL Cool J?
Genau.
Ja, LL.
Genau. Aber das wusste eigentlich damals niemand. Das erste Mal, dass auch ich davon hörte, war eine MTV-Moderatorin fragt LL Cool J, hey, wofür steht eigentlich LL? Und er so, Ladies Love. Das war natürlich für mich, wow. Und ähnlich ist es mit dem Shisha Shalem, Knarfrelem vs. Shisha Shalem. Da habe ich eine Sendung, auch glaube ich auf MTV oder irgendeinem Musiksender gesehen, wo Snoop Dogg den Tell-a-Whistle Shizzle Dizzle gemacht hat. Wo ich dachte, Tell-a-Whistle Shizzle Dizzle, Knarfrelem, Shisha Shalem. Genau. Da gibt es übrigens auch noch eine lustige Geschichte. Ein Typ kommt auf mich zu nach so einem Konzert und meinte, ich hatte, bevor ich aufs Konzert gegangen bin, hatte ich mit meinen Kindern so einen kleinen Disput. Die wollten nämlich unbedingt mit. Ich habe denen erzählt, Kinder, ich gehe heute Abend zu Knarfrelem. Und der Kleine hat gesagt, with the Shisha Shalem, ich will auch mit.
Ach toll, sehr toll.
Genau, Shisha Shalem.
Genau, dann gab es dann nochmal A Tribe Called Knarf.
Und den Knarfrelemism. Genau.
Genau, und jetzt sind wir beim ne, die Trinity haben wir vergessen, die gab es auch noch.
Genau, die Knarfrelem Trinity. Und zwischendurch gab es noch sowas wie ICE Knarfrelem, das habe ich dann immer mal so gemacht. Ja. Wenn ich irgendwie auf Tour gegangen bin und einen Unterschied machen wollte zu, zum Beispiel, als ich dann mal alleine aufgetreten bin, ohne Victor damals und Padex, habe ich mich dann ICE Knarfrelem genannt, damit man merkt, er geht jetzt ohne Padex Victor auf Tour, aber das war auch Quatsch. Also es hat auch niemand gemerkt.
Ja, auf jeden Fall toll. Ich finde das lustig, weil da gibt es ja nicht so viele, die das so betreiben mit dieser mit diesem Namensspielereien, oder?
Mhm.
Also
ja, es gibt diesen Engländer, der so Lärmelektronik macht. Thirlwell heißt er, glaube ich, ne? Mhm. Aber wie macht er das noch mit dem Namen? Ach Gott, das hätte ich jetzt nochmal recherchieren sollen.
Aber ist das dieser Serval, dieser Fetus
Serval? Ja, Fetus, genau. Ja,
genau. Und,
genau. So Screaming Fetus.
Ach so, ja, genau.
Genau, und Fetus
Offer. So. Ja, genau, stimmt.
Der macht's auch so.
Genau, der ist aber Amerikaner, oder?
Ich dachte, der wäre Engländer. Der hört sich irgendwie so englisch an, aber es könnte sein.
Ich glaube, es ist ein Amerikaner auf jeden Fall. Mhm. Okay, dann sind wir jetzt dafür bei Kritik der Leistungsgesellschaft. Für mich ja irgendwie auf jeden Fall dann zentral vielleicht doch, das, also jetzt wenn man an Kritik der Leistungsgesellschaft, für mich ist es ja dann vielleicht, sind es die Mieten sind zu hoch.
Ja, oder say it loud,
oder du hast Scheiße gebaut. Genau. Aber fangen wir doch vielleicht mal mit den Mieten an. Ich weiß nicht, wie, also bist ja jetzt der erste Gast in diesem Podcast aus der Hansestadt Hamburg. Ja, wie sieht es denn aus in Hamburg? Also wie gesagt, in Berlin, also alle Berliner, die hier sitzen, kotzen natürlich alle nur noch im Strahl, wie man so schön sagt, weil ja.
Das die Hamburger auch.
Ja.
Ich kenne jetzt schon mehrere, die wirklich aus der Stadt rausgezogen sind. Jakobus und Ebba von Ja, König, Ja. Heißt die letzte Band immer noch, ne?
Ja, König, Ja. Genau.
Genau, die sind rausgezogen aus der Stadt, weil es einfach nicht mehr auszuhalten war irgendwie. Und einige Leute sind in Viertel gezogen, die jetzt doch weit aus der Mitte weg sind. Und es ist unhaltbar. Aber gerade wir Älteren haben ja noch diese alten Mietverträge. Entschuldigung.
Ja.
Ich brauche hier so einen Rülpsknopf, glaube ich. Ich möchte jetzt nicht mehr 20 sein und in Hamburg eine Wohnung suchen müssen. Und das ist ja in Berlin genauso. Ne?
Also absolut, ja, auf jeden Fall. Ja.
Es ist schrecklich, sowohl in Hamburg als auch Berlin.
Ja, wir haben zu viel Werbung für die Städte gemacht, zu viel Werbung
für das urbane Leben, ne?
Genau, ja.
Ja, aber diese Werbung fing ja schon in den 70ern an.
Ja,
das geht ja auch mit Dingen zusammen, wie zum Beispiel in Berlin gerade, dass das die Möglichkeit war, vor der Bundeswehr fliehen zu können. Das weiß ja heutzutage gar keiner mehr. Dass man damals vor der Bundeswehr fliehen konnte,
vor der Wehrpflicht.
Genau, vor der Wehrpflicht. Und da kannte ich echt viele, die das gemacht haben.
Absolut. Hamburg natürlich nicht, also da ist man nicht wegen der Wehrpflicht, aber wir hatten ja mal ganz kurz den Mietdeckel, ne? Den hatten wir ja in Berlin mal ganz kurz, aber das ist ja wieder gekippt worden aus irgendwelchen rechtlichen Gründen. Man ist da doch ein bisschen ratlos gerade und politisch stellen sich gerade viele andere Fragen.
Also. Ja, nichtsdestotrotz ist das ja schon eine zentrale Frage auch unserer Szene zum Beispiel.
Voll.
Du hast Songs darüber gemacht,
ja.
Miete, Gas, Strom.
Miete, Strom, Gas.
Miete, Strom, Gas.
Genau, Miete, Strom, Gas. Genau, Christiane Rösinger hat das Eigentumswohnungslied gemacht.
Genau, und hat ein Theaterstück sogar dazu gemacht.
So ist es auf jeden Fall.
Warst du nicht auch darin involviert? Oder?
Ich habe es mir nur angeschaut.
Aber du hast die Musik dazu, glaube ich, rausgebracht oder so. Na, auf jeden Fall.
Es gab ja Stücke, die von ihr bei uns herausgekommen sind, die in dem Stück verwurzelt wurden, wie zum Beispiel die Eigentumswohnung. Genau.
Ja, genau. Ich denke, dass wir beide bestimmt sehr einfach eine tolle Compilation zusammenkriegen würden, wo Hamburger, Berliner, Münchner, Kölner, was weiß ich, Züricher Bands über die Mieten singen.
Ja, das
bestimmt würden wir da was zusammenkriegen.
Ja, das glaube ich auch. Sollten wir wirklich nochmal machen. Du hattest die Idee ja schon mal vor langer Zeit eigentlich.
Ja. Genau.
Bin ich stark dafür. Aber der Song ist jetzt raus, genau. Aber
ja, das macht ja auch nichts. Ich finde das
Ich finde das auch schön, als man kann dazu ja auch irgendwie schöne Veranstaltungen sich überlegen in den Städten.
Genau. Und so weiter und so. Ich möchte auch, dass dieses Stück wirklich auf jeder Demo gespielt wird.
Ja.
Ich will, dass die Leute schreien, die Mieten sind. Das denke ich oft, dass wenn ich einen Refrain mache, möchte ich gerne, dass das Publikum das mitbrüllt. Die Mieten sind zu hoch, verdammt nochmal, scheiße. Genau.
Ja, genau. Aber die erste Single war trotzdem nicht das Mietenstück, sondern dann Say it loud,
du hast Scheiße gebaut.
Genau. Wie kam dir das in den Sinn? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich
James Brown. Plus deutsche Straßensprache. Ja, das mache ich ja oft, dass ich einen Reim suche mit Englisch und Deutsch oder dass ich das mische, Englisch und Deutsch. Stimmt, jetzt nach dem Konzert im About Blank am 23. April, da kam eine Amerikanerin auf mich zu und meinte, why do you sing in German and English? Da habe ich ihr gesagt, ja, weil, das habe ich ihr natürlich auf Englisch gesagt, aber ich glaube, ich kann es in Deutsch besser formulieren. Weil ich einmal über diesen Mythos der amerikanisch-englischen Rock'n'Roll-Sprache weiß, in der man Dinge sagen kann, die auf Deutsch verklemmt klingen und gleichzeitig, um genau zu sein, brauche ich dann die deutsche Sprache. Also habe ich einen Refrain, der heißt Move your ass and your mind will follow. Jeder versteht, was da gesungen wird, aber in der Strophe muss dann auf Deutsch nochmal klar gemacht werden, Ihr glaubt, wir wären aus Hamburg. Nein, das sind wir nicht. Wir sind auch nicht aus Deutschland. Nein, wir sind vom Mars. Or one of the seven stars. Das ist schon wieder irgendwie B-52s gesampled. Und dann eben Move Your Ass and Your Mind Will Follow ist ja die Umdrehung von Funkadelic.
FSK, oder?
Ja, genau, aber es ist vor allem die Umdrehung von Funkadelic und die heißt
Free Your Mind and Your Ass Will
Follow. Genau. Ja, genau. Mensch, manchmal stehe ich auf dem Schlauch. Genau, ja. so arbeite ich.
Ja, genau. Das ist
ich drehe das Material um, gucke mir an, was passiert, wenn man das anders denkt, wenn man denkt, Funkadelic sagen, ich muss meinen Kopf frei machen und dann kommt mein Arsch schon hinterher. Aber wenn ich zuerst den Arsch bewege, kommt ja auch mein Kopf hinterher und so weiter und so
genau, fort. Aber bei FSK...
So ein bisschen Schlaumeier-Scheiß ist es auch.
Genau, und ist das dann eigentlich auch schon Cultural Appropriation? Wenn das ist das Aneignung? Weil es ist ja im Prinzip Aneignung von, keine Ahnung, jetzt in dem Fall James Brown, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud.
Ja, das ist für mich die moderne Arbeit. Ich weiß nicht, Appropriation heißt ja, ich klaue etwas von anderen und mache damit meine Mark oder meinen Euro.
Zahlst du mit deine Miete?
Ich zahle damit meine Miete und das stimmt auch, das mache ich auch. Danke an James Brown und Funkadelic.
Ja, ich meine, dieser spielerische, ich meine, du arbeitest ja oft auch so wie ein Sampler oder so ein bisschen so. Mm-hmm, ja. Also auch Sprachsampler, wenn du dann so selbstverständlich kommt, dann eben so ein B-52-Zeile da rein und so weiter und so fort. Ja. Nee, ich meine also, ob das mittlerweile von dir so eine Art Selbstverständnis ist. Ich meine, wir hatten ja vor 20 Jahren, dafür hatten wir dann noch gar keine Begrifflichkeiten dafür. Also, oder? Da wäre jetzt niemand in der damaligen Specs oder so mit Cultural Appropriation um die Ecke gekommen, begrifflich. Glaube ich nicht, oder?
Ja. Nee. Das ist was Neues. Das ist wahrscheinlich auch, weil einfach zu viele Geld daraus gemacht haben, zu appropriieren.
Ja.
Und das ist natürlich
Milli Vanillis
verachtungswürdig. aber das ist eben auch meine Art zu arbeiten und ich finde es richtig so. Und ich verdiene mir mit meinen Downloads keine Villa in Blankenese. Vielleicht ist das die Frage. Was verdient man dadurch, dass man das macht?
Ja, das ist eine gute Frage.
Dass man so arbeitet, genau.
Ja, genau. Aber klar, man könnte natürlich auch wesentlich mehr verdienen, vielleicht. Also jetzt mit der gleichen Technik, meine ich. Hat es ja auch schon gegeben. Aber
ja.
Genau, also wenn jetzt ein Sample... Culture und so weiter und so fort. Aber ich meine, am Ende bist du ja auch ein bisschen Kulturbotschafter, oder? Ich meine, du verweist ja auch die ganze Zeit auf die Quellen ganz gerne. Also
absolut. Also
du bist ja keiner, der die Quellen verheimlicht, sondern ganz im Gegenteil.
Ach so, genau. Das ist das bei der Appropriation, dass man die Quelle verheimlicht wahrscheinlich, oder?
Ja, oft wird sie zumindest nicht freiwillig preisgegeben. Also ich meine, sie wird halt...
Ich bin auf jeden Fall der Dieb, der sich bedankt. Ganz, ganz wichtig, genau. Das ist mir ganz wichtig, dass ich...
Dieb,
der sich bedankt, genau. Ja, absolut.
Das oder mir, schon.
Genau, ich muss unbedingt, ich darf nicht etwas nehmen und nicht sagen, wo ich es habe. Das ist ja auch, das gehört eigentlich zum System dazu, dass ich natürlich sage, ich habe es hier, ich muss darauf hinweisen, das ist ganz wichtig, weil das ist ja auch ein Inhalt der Sache mehr.
Ja.
Es wäre totaler Quatsch, wenn ich nicht erzählen würde, dass das von James Brown ist und auf James Brown hinweisen würde.
Genau, ja, das finde ich auch eine total tolle Technik, weil die ja auch immer wieder auf tolle Kunst verweist. Also zum Beispiel, du hast dich ja auch sehr stark für Sun Ra irgendwie ins Zeug. Also du hast sehr, sehr viel Werbung für Sun Ra gemacht, sag ich jetzt mal einfach. Und das ist ja immer toll, weil schlussendlich so viel Werbung für Sun Ra wird in der Öffentlichkeit ansonsten nicht betrieben. Also,
ja.
Also man muss schon, weißt du, was ich meine? Also ich bin
genau, aber ich mache es natürlich auch, weil ich davon rede, dass der mich auf Ideen bringt, die einfach super sind. Wie zum Beispiel, dass er mal gesagt hat, Musik ist Treibstoff für Raumschiffe und wir müssen sehr viel davon herstellen, um weite Reisen im All zu unternehmen. Das hat mich natürlich auf die Idee gebracht, Moment mal, Musik ist Treibstoff für Raumschiffe. Was ist denn mit schlechter Musik? Ist das dann schlechter Treibstoff? Und so weiter und so fort. Ne? Was da alles drin steckt in diesen Ideen. Und das ist für mich ein Hammer. Und da muss ich natürlich auf Sun Ra verweisen, ganz klar.
Na klar.
Es wäre vollkommen idiotisch, es nicht zu tun.
Ja, aber wie gesagt, aber ich finde, du hast das ja immer toll. Also das ist ja eigentlich immer gemacht. Du hast doch auch mal auf der, es gab doch auch mal, wo war denn das nochmal? Auf der, das war auf dieser Free Your Mind Platte. Das war unter der Trinity, ne? Hieß das Knarfrelem Trinity?
Knarfrelem Trinity, Move Your Ass in Your Mind Will Follow.
Genau. Und da gab es doch auch diese quasi, da gab es doch dann schon diese Adaption von dem LCD Sound System
Stück. Ja, genau.
Daft Punk is playing
at my house, LCD is playing at my
house. Und du hast dann daraus das gemacht, genau. Und dann hast du im Prinzip, dann ist ja so eine ellenlange Auflistung.
Richtig.
Von KünstlerInnen, die dir was bedeuten.
Genau.
Euch was bedeutet haben.
Genau, genau.
Wichtige Einflüsse.
Genau, ich habe es unter Paddex und Victor und mir aufgeteilt. Und wir brüllen das immer abwechselnd.
Genau. Ja, genau, genau. Aber das fand ich, also diese Vorgehensweise fand ich schon immer toll. Also wenn Künstler ihnen ihre, künstlerischen Einflüsse, Idole, Vorbilder, wie auch immer, irgendwie preisgeben. Mhm. Einfach als Inspiration, weil irgendwie da kommt man auf Spuren, oder?
Ja, ja, ist absolut, genau.
Ja, oder?
Ich möchte auch irgendwie, dass andere das hören und denken, ah, interessant, das würde ich auch gern mal hören wollen und so. Und die schönste Geschichte hat mir einer erzählt, als ich im Monarch aufgetreten bin, da hat einer zu mir gesagt, ach Mensch, du hast doch dieses Stück LCDs Playing at My House gemacht. Ich habe da so eine Kneipe in der Grevestraße und da kommt öfter der Sänger von Whirlpool Productions, wie heißt er noch?
Eric D. Clark.
Eric D. Clark vorbei. Und den nennst du ja auch in dem Song. Und dann, als Eric mal etwas depressiv in meiner Kneipe war, da habe ich das Stück gespielt und der hat sich so gefreut darüber.
Oh, das ist eine tolle Geschichte.
Ja, finde ich auch.
Ja, du kannst auf jeden Fall, ja, du kannst also Anerkennungsmusik, Anerkennungsstücke schreiben für ja, andere Künstlerinnen.
Ja, genau. Ja, ich meine, ich liebe ja Eric D. Clark und denke mir dann, toll, dass der es hört und sich darüber freut und so schön.
Ja, wahnsinnig toller Sänger. Genau, und jetzt vom Style her auf der neuen Knarf-Platte, das hast du jetzt alles selber produziert? Nee, du hast mit ein paar Gastproduzenten oder Co-Produzenten gearbeitet, ne? Zum Beispiel.
Der Hauptproduzent ist Ronnie Alien, mit dem ich schon 100 Jahre was zusammen mache, mit dem ich früher auch zusammen gewohnt habe. Das war so eine Wohnung mit Studio und Wohnräumen. Auch weggentrifiziert übrigens. Da ist jetzt die neue Mitte an der Stelle. Mhm. Da kann ich jetzt die Geschichte erzählen. Hier auf diesem Stück Rasen, wo ich stand, stand früher unser Haus, da war das Studio in der Luft und da war mein Zimmer in der Luft und so weiter. Ronnie Alien.
Ich habe mich an den Ort, Victor Marek hat auch da gewohnt, ne?
Genau, Victor hat auch gewohnt, genau. Und Ronnie hat das alles produziert jetzt. Also er hat am Mischpult gesessen, genau. Produzieren ist ja noch ein bisschen mehr, genau. Meine Arbeit war vor allem die Grundideen. Ich habe den Rhythmus angebracht und die Basslinie angebracht und die Gitarre angebracht und den Gesang angebracht. Und die anderen haben, Tillamander hat dazu unglaublich toll Percussion gespielt. Deswegen klingt das so, ja, so Percussion-lastig, was ich ganz toll finde. So wie so eine Manchester-Band, finde ich. Mhm. Ich weiß nicht, hat bis jetzt noch niemand geschrieben, aber ich finde, das klingt wie so eine Manchester-Percussion-Band. Mhm. Und dann eben habe ich Torben Wäsche, den kannte ich schon ganz lange, vom Tsunami und von King Khan. Dann habe ich ein King Khan-Konzert gesehen im Hafenklang in Hamburg. Und da haben die auf einmal mittendrin so eine Sun Ra-Anmutung gemacht, eine Anspielung. Und er hat ein wunderbares Saxophon gespielt. Und dann ein paar Monate später hatte ich ein Konzert in Köln. Und er hat auf Facebook geschrieben, Knarf, ich komme. Und ich habe zu ihm gesagt, du, wenn du kommst, bring doch dein Saxophon mit. Du bist bestimmt so ein Typ, dem sagt man G-Moll und dann kann er mitspielen und sowas. Und dann hat er gesagt, kein Problem, ich kenne sowieso ganz viele von deinen Stücken. Und dann haben wir einen sensationellen Auftritt hingelegt, weil der Typ A, toll spielt, B, weiß, wann er sich zurücknehmen muss, was ja unglaublich wichtig für einen Musiker ist. Jetzt habe ich meinen Moment und jetzt muss ich songdienlich sein. Und so, das kann der. Da ist der mega. Dann ist er auch noch ein sehr angenehmer Mensch. Und wir hatten unsere Musik eigentlich schon fertig. Und ich habe dann zu ihm gesagt, sag mal, wir haben noch ein bisschen Geld übrig, dass du 200 Euro kriegen kannst für ein Saxophon-Solo. Komm doch nach Hamburg. Ich zahle dir auch den Zug. Irgendwie schaffen wir das und so. Und dann hat der auf die ganzen Songs so tolle Sachen drauf gemacht. Bläsersätze auch und so. So, dass Ronnie Alien, der Produzent am Mischpult, dann gesagt hat, ich hatte schon sehr viele Bläser hier in meinem Studio, also sehr viel Ska-Bands und so. Aber das hier ist ganz klar der beste Saxophonist, den ich jemals in meinem Studio hatte.
Oh wow, toll.
Und das hört man auch. Er weiß irgendwie, was er zu welchem Song wann machen soll und auch er kann sehr viele Sachen anbieten. Alles so.
Und der spielt jetzt auch live dann mit?
Soweit er kann, spielt er mit.
Der wohnt noch in Köln?
Der wohnt in Köln, genau. Ja, ne? Ja. Und er ist gerade mit King Khan auf, ich glaube sogar Europa-Tour. Ist aber bald fertig und hat gesagt, er will unbedingt mit mir was spielen. Wie ich ihn kriege, keine Ahnung, weiß ich noch nicht genau.
Ich habe ihn auch, wir hatten ihn auch schon mal auf der Bühne, tatsächlich bei den Türen.
Ach echt?
Ja, ja, genau, als wir im Tsunami gespielt haben. Da hatten wir, genau, da hat er dann, ich glaube zweimal oder so.
Und da habt ihr auch so G-Moll zu ihm gesagt und dann...
Ja, genau, da haben wir beim Soundcheck irgendwas gehabt und da gab es eh so Saxophon-Parts, aber wir hatten auch keine Bläser live dabei und dann hat er das auch mal übernommen. Also ich kann die Begeisterung für Tom
ja, ja.
Ein sehr guter Musiker auf jeden Fall.
Ja, ja, und eben auch einer der... der auf der Bühne auch wirkt, der auch als Typ irgendwie interessant ist und eben auch ein angenehmer Mensch ist.
Ja. Echt. Genau, und dann gibt es jetzt noch Till Amanda, hast du ja schon gerade gesagt, der ist genau. Aus dem Ruhrgebiet, oder?
Der ist aus Duisburg, genau, ja. Und der hat mit Zappo damals, Zappo war der, der unser Cover gemacht hat von A Tribe Called Knarf.
Genau.
Der hat damals zusammen in Duisburg mit ihm einen Laden gemacht, der hieß Mono. Und Till kenne ich schon sehr lange als immer der den Sound gemacht hat bei allen Konzerten, die in Duisburg irgendwie waren. Und da hatte ich so ein Solo-Konzert in Duisburg. Es war ähnlich wie mit Torben Wäsche. Du kennst doch meine Songs und du hast doch so eine tolle Elektro-Percussion. Spiel doch mit. Und genauso, das war genauso. Ein magischer Moment. Es war klar, das muss so weitergehen und so. Ne?
Toll. Das ist dann jetzt die aktuelle Besetzung, ne? Also
genau. Und mit Paddex habe ich ja so oft Refrains und Strophen hin und her geworfen. Das war auch immer super. Und es geht jetzt leider nicht mehr, weil sie so krank ist. Ja.
Ja.
Das ist der Schatten in meinem Leben, ganz klar. DJ Paddex.
Ja. Ja, DJ Paddex immer wichtige Figur auf allen Platten eigentlich in den letzten.
Genau.
Oder?
Absolut, ja.
Wie viele Jahren? Ich weiß es nicht. Seit Little Big City im Grunde genommen, ne?
Genau, seit der Einbildung ist auch eine Bildung, war das, glaube ich. Das.
Ja, genau. Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, School of Zuversicht gibt es aber noch.
Genau.
Genau, auch noch eine sehr schöne Platte im letzten Jahr rausgekommen.
Ja.
Genau. Und was ist denn eigentlich, habe ich mich neulich gefragt, das muss ich mal kurz erzählen, einfach wahnsinnig lustige Geschichte. Ich glaube, es war in den späten 90er Jahren, da habe ich damals ein Praktikum bei der Spex gemacht.
Ach.
Mal, ja, mal ganz kurz, weiß ich nicht mehr, für ein Jahr oder so.
Und in Köln oder in Berlin?
In Köln, also 90er Jahre. Mhm. Und da hatte ich die Aufgabe, da hatten die damals so eine CD-ROM, also eine CD-Beilage und da gab es noch einen CD-ROM-Teil. Ja. Mhm. Und auf dem CD-ROM-Teil gab es zum Teil auch gefilmtes Material. Mhm. Und da hatte ich dann, weil ich da der Praktikant war, dann irgendwie die Aufgabe, die hatten dann so eine Kamera und dann durfte ich immer so Sachen filmen und die kamen dann auf diese CD-ROM. Mhm. Und ich habe dann hatte dann an einem Abend den Auftrag, dich zu filmen, weil du deinen Roman präsentierst.
Ach, echt?
Ja, genau. Du deinen Roman präsentieren, da kannten wir uns aber noch gar nicht. Mhm. Und Patex war auch dabei. Mhm. Und das war eine sehr, sehr, ist mir eine bleibende Erinnerung gewesen, weil es so toll war, weil du hattest deinen Roman nämlich gar nicht fertig. Also der Roman war nicht fertig. Mhm. Es gab so eine lose Sammlung von Manuskript. Also ja. Ein sehr, sehr lustiger, durcheinander gewürfelter Haufen von Papier, wo du dann teilweise irgendwie angefangen hast, aber dann irgendwann nach egal eigentlich auch. Ich glaube, dann gab es hast du noch ein paar Lieder gemacht oder so. Mhm. Und dann habt ihr eigentlich, der Hauptteil der Show bestand eigentlich darin, dass ihr dann, da war dann so ein Kleiderständer, kann ich mich dran erinnern, mit wahnsinnig viel Secondhand-Klamotten.
Und wir haben gebügelt.
Und ihr habt gebügelt. Genau. Ja, und ihr habt nämlich Knarfrellem Bügellogos drauf, sozusagen, genau. Und da konnte man sich die dann direkt von der Bühne abholen. Mhm. Genau, und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr, also ich kann mich dran erinnern, dass ich das da so einen spitzenmäßigen Abend fand, weil ich da mit dieser Kamera ja hin war, um diese Lesung zu filmen. Genau, und dann entwickelte sich aber dieser wunderbar lustige Parcours, den du dann mit Patex irgendwie da performativ irgendwie gemacht hast. Spitzenhaft. Wurde auch gefilmt, also ich kam auch auf diese CD-ROM tatsächlich ein Teil davon.
Ja, aber ich glaube nur die Lesung, nicht das Bügeln.
Ja, genau. Aber was ist denn jetzt eigentlich aus dem Roman geworden, habe ich mich neulich gefragt.
Ich will den noch zu Ende machen.
Ja? Mhm. Das ist aber dann schon ein ganz schön langer Bogen, oder?
Ja, ja. Der erste Teil und der zweite Teil werden sehr unterschiedlich sein.
Sehr schön. Aber es gab ja dann, wann war das? War das in der Pandemie deine Textsammlung?
Ja, genau.
Beim Ventilverlag, ne?
Wir müssen die Vergangenheit endlich hinter uns lassen.
Genau. Mhm. Genau, die gibt es?
Die gibt es immer noch, ja. Fand ich schön, beim Ventilverlag unterzukommen.
Ja.
da muss man auch denjenigen nennen, der sich den Titel ausgedacht hat, nämlich...
Ja, genau, wo ist der schöne Titel her?
Sulami... Das muss ich auch nochmal nachlesen.
Auf jeden Fall, wo hast du ihn aufgegabelt?
Ich habe Fernsehen geguckt. Ich gucke oft nachts Fernsehen, so sinnlos. Und da war ein Kabarettist, Massimo Mulami, ach Gott. Auf jeden Fall hat der auf einmal den Satz gesagt, wir müssen die Vergangenheit endlich Hitler uns lassen. Und ich dachte, wow. Dann hat er noch mehr solche Witze gemacht, so es eskaliert und so ein Quatsch. Die waren aber alle nicht so gut. Und in dem gesamten Text stach nur dieser eine Satz raus. Und dann habe ich ihn angeschrieben. Ich glaube, ich habe auch über Facebook seine Anschrift rausgekriegt, seine Facebook-Adresse rausgekriegt. Habe ihn angeschrieben und ihn gefragt, sag mal, Sulaiman Massoumi. Sag mal, ich würde gerne diesen Satz, den finde ich fantastisch, wir müssen die Vergangenheit endlich Hitler uns lassen, den würde ich gerne als Titel für ein Buch benutzen. Leider habe ich kein Geld, ich würde dir aber anbieten, dir einen Song zu komponieren für deine Show oder eine Erkennungsmelodie und so. Und dann schrieb er zurück, Satz kannst du haben, Musik brauche ich nicht. Danke, tschüss. Sulaiman Massoumi heißt er.
Okay, muss ich mal nachher, also noch nie, also ich bin aber auch nicht in der Kabarett-Szene.
Das ist so ein Stand-Up-Comedian, genau, Stand-Up-Comedian nennt man die. So Leute, die ich aus der Szene kenne, wie zum Beispiel mein Freund Lasse Samström, der kennt ihn natürlich.
Der Titel ist fantastisch.
Ja,
finde ich auch. Auf jeden Fall. Ja, aber das zeichnet dich ja auch aus, dass du hast ja ein sehr gutes Sprachgefühl oder so, dass du dann auch immer du hast eine gute Antennen für diese Dinge.
Ja, genau.
Genau, dass du die auch dann festhalten willst. Also, dass du dann sagst, da muss man doch was mitmachen.
Ja, genau. Genau, ich spiele die ganze Zeit damit rum und so mit Say It Loud, du hast Scheiß gebaut, habe ich auch schon seit bestimmt 6, 7 Jahren rumgespielt oder so. Also Leute, mit denen ich vielleicht beim Theater zusammen was gemacht habe oder mit irgendwelchen Kunstgruppen, mit denen ich irgendwie mal Aktionen gemacht habe, die kennen die Slogans meistens alle, weil ich sie schon zu anderen musikalischen Sachen ausprobiert habe und immer ausprobiere und dann irgendwann merke ich, zu der Musik passt es am besten, zu dieser Basslinie, zu dieser Gitarre, zu diesem Schlagzeug passt es am besten und so.
Dann weißt du irgendwann, okay, jetzt wird es halt verewigt. Jetzt ist es halt so.
Genau, genau. Das passt dann einfach zusammen mit dem Moment, wo ich und andere entscheiden, jetzt eine Platte zu machen. In dem Fall jetzt die Kritik der Leistungsgesellschaft war es ganz klar so, hey, wir können jetzt über die Musikinitiative 90% der Kosten der Platte kriegen. Ne? Das heißt, jetzt lass uns eine Platte machen. Es brennt mir sowieso auf den Nägeln, eine neue Platte zu machen.
War das der Motor oder war das tatsächlich so?
Das ist so ein einer. Also
ja,
du erinnerst dich vielleicht auch noch an die Zeiten, wo Labels zu einem gesagt haben, willst du nicht mal eine Platte machen? Und dann auf einmal kam diese Zeit, wo du sagst, ich würde jetzt gerne eine Platte machen. Jetzt, vielleicht ist es gar nicht so gut, jetzt eine Platte zu machen. Also auf einmal wurde das Platten herausbringen ein finanzielles Risiko.
Ja, genau. Was es eine ganze Zeit lang einfach nicht war, weil...
Genau,
man hat
deswegen immer verkauft. Gibt es mehrere Leute in meinem Bekanntenkreis, die irgendwann auch beleidigt waren und keine Lust mehr hatten, Platten rauszubringen. Also Rocco Schamoni zum Beispiel hat so eine Phase, meine Platten werden nicht gekauft, na gut, dann mache ich jetzt keine mehr oder sowas. Mhm. Das hat er glücklicherweise jetzt schon wieder durchbrochen.
Genau, er hat es revidiert und macht
richtig. Wieder. Aber du hast auch davon gehört.
Ja, ich weiß.
Dir fallen bestimmt auch andere Leute ein. Und es ist ja auch echt ein Angang, eine Schallplatte zu machen. Also wenn ich fertig bin damit, dann ist es immer so, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich in 4 Jahren mal wieder die nächste angehen.
Ja, aber ich finde, aber ich weiß, was du meinst. Aber das. Ja.
Es macht natürlich riesig Spaß, aber es ist auch echt einfach ein Angang. Eine Schallplatte mit all den Entscheidungen, Spotify ja oder nein, Vinyl, CD, Cover, wer macht Videos, die Promotion. Du kennst die ganze Scheiße.
Ich kenne die ganze Scheiße.
Genau, und das ist einfach eine Maschine, die man lostreten muss, wo alles so ineinander haken. Warum schreibt denn der jetzt nicht über die Platte? Und diese ganze ist ja, schon echt...
Ja, du bist ja jemand, der schon alle Phasen, also du hast ja auch sehr viele Phasen der Plattenproduktion miterlebt, also du hast ja schon Ende der 80er mit Hua, tolle Power-Pop, deutschsprachige Power-Pop-Band, kann man das sagen? Power-Pop oder Garagen-Pop oder irgendwie so, ne?
Ja. Genau. Wir haben das ja Twingle-Twangle-Beat genannt.
Ja, und eine tolle Beatband. Auf jeden Fall, aber Beatband klingt dann so nach 60s.
Aber ja, das war ja, genau. Stimmt.
Jedenfalls, da hast du das ja schon dann damals mit Indie-Labels wie eben
Large Door,
genau, aber dann später halt eben auch mit dem legendären Alfred Hilsberg, ja, mit Zickzack bzw. What's So Funny About. Genau. Du hast irgendwie die Geburt der CD miterlebt, du hast iTunes miterlebt, du hast jetzt Streaming, YouTube, MTV, keine Ahnung, alle möglichen Transformationen.
Genau.
Genau,
den Untergang der LP und den Wiederaufstieg der LP.
Genau. Und würdest du denn jetzt, irgendwie ist ja wieder interessant auch für junge Leute da draußen, hat sich irgendwas fundamental verändert jetzt in den, also wenn du sagst, ach, dieser ganze Stress, eine Platte zu machen, diese ganzen Entscheidungen, die gab es ja eigentlich immer schon so,
ja,
oder? Würde ich mal sagen, oder?
Ja, würde ich mal sagen, aber es ist echt mehr Entscheidungen geworden, ne? Und
mehr Stress.
Mehr also ich meine, das ist ja Jammern auf hohem Niveau. Es macht ja auch Tiere Spaß, das herzustellen.
Ist ja auch ein Privileg irgendwo.
Genau.
Ja.
Genau. Und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass Musik nicht mehr so wichtig ist, wie sie früher wichtig war.
Hast du diesen Eindruck gewonnen?
Ja. Ja? Findest du nicht?
Das weiß ich nicht so genau. Also wenn ich mir jüngere Leute anschaue, dann habe ich nicht das Gefühl, dass es so ist. Nee, also bei vielen TeenagerInnen denke ich immer so, die, wenn wir nochmal bei Sunras Bild des Raumschiffs sozusagen sind oder der Treibstoff sozusagen, dann denke ich doch immer noch, dass diese Musik doch noch eine ganz schön guter und wichtiger Treibstoff für junge Menschen ist. Vielleicht brauchen wir nicht mehr so viel Treibstoff oder beziehungsweise, keine Ahnung, vielleicht jetzt fängt das Bild an zu kippen, ey, gerade. Ich weiß es nicht. Für mich persönlich war Musik immer super wichtig und ist es immer noch, um mich herum natürlich so.
Ja, aber wir sind eine Generation davor. Wir sind jetzt schon die Älteren.
Wir sind jetzt die Älteren auf jeden Fall, natürlich. Aber hast du nicht, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, junge Leute im Pudel zum Beispiel oder so, ich meine, gut, es war 2 Jahre Pandemie, aber jetzt geht es ja wieder los.
Ja, ja. Ja, man sieht schon, da geht so einiges, aber verändert das wirklich Leben? Es hat ja unser Leben verändert auch so. Aber ja, ich meine, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, dass Musik heutzutage genauso wichtig ist wie damals.
Also ich habe eher das Gefühl, dass unsere Zeit, also ich denke ja auch sehr oft darüber nach, denke halt immer, dass vor allen Dingen der Mythos irgendwie zu unserer Zeit halt einfach größer war. Weil halt einfach so wahnsinnig viel Unbekanntes da war. Also Platten in der Hand zu halten, von wo man keine Ahnung hat, woher kommt das, was ist das, wer hat das gemacht, wer hat das, das ist halt so, also einfach so, ja, das schlägt einfach so ein bei einem im Leben und dann kann man irgendwie versuchen, Informationen zu sammeln, ist es aber gar nicht so einfach. Mhm. Plattenläden, Leute zucken nur mit den Achseln, in den Medien findet man nichts, Suchmaschinen sind und so weiter und so fort und ich hatte das Gefühl, dass darin auch eine gewisse Magie war und dass man teilweise von etwas vollkommen Unbekanntem, also in Raumzeit, also man hat keine Ahnung, woher ist das, wer sind die Menschen, die das gemacht haben, aber es läuft plötzlich bei einem irgendwie im Jugendzimmer oder so und man ist einfach total überwältigt, also von dem und hat aber keine Ahnung, also und hatte ich immer so ein bisschen den Eindruck, dass das irgendwie ganz toll war auf eine Art und heute ist das halt einfach so wahnsinnig natürlich sehr nah an der Informationsgesellschaft dran, also man kann fast über alles sofort alle wichtigen Informationen zusammen recherchieren, wenn man denn möchte und das ist so sehr, ich sag mal so, der Pop ist auch sehr transparent geworden, habe ich das Gefühl. Also dadurch hat er vielleicht so ein bisschen an Reiz verloren, weil man vielleicht auch genau weiß, wie das irgendwie alles so, wer das ist, was das ist, woher das ist, wie viele Leute das gerade wo gut finden. Also weißt du, was ich meine?
Ja, und vielleicht ist, du redest ja eigentlich von einer gewissen Mühe eigentlich.
Ja.
Und die Mühe macht vielleicht etwas wichtig, dass man sich Mühe für irgendwas geben muss oder sowas. Auf eine andere Art ist es ja so eine Entscheidung wie, ich bin Techno-Fan, das ist ja mehr als nur Techno hören. Ich bin Punk-Fan, das ist ja mehr als nur Punk hören. Ich bin Funk-Fan, da steckt ja noch viel mehr dahinter als nur die Musik. Und das ist was heute vielleicht so ein bisschen verschwindet. Ich weiß auch nicht genau. Ich lasse mich auch gerne von dir vom Gegenteil überzeugen. Nee,
also ich weiß, also ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, ich habe einfach nur das Gefühl, dass die Zeit natürlich wahnsinnig schnell dreht. Also natürlich klar, wenn man sich überlegt, wie viele Serien allein bei Netflix zu bewältigen sind oder so und wie viele Songs, wenn man wirklich ja, von Zahlen gerade ausgeht, wie, was weiß ich, 70.000, 80.000 Tracks, die am Tag veröffentlicht werden. Natürlich global, aber auch in verschiedenen Kulturkreisen mit anderen Sprachen und so. Aber das ist ja schon eine ganze Menge. Davon sind sicherlich auch ein paar Tausend, die in Deutschland irgendwie eine Rolle spielen. Dann ist das natürlich wahnsinnig viel. Klar, die Produktionsmethoden sind demokratisiert. Jeder kann jetzt auf einem sehr guten, also ich sage immer, heute klingen viele Demos besser als die Studioproduktion in den 90ern. So. Mhm. Also weil einfach die jungen Leute ja auch sehr, sehr fit sind, was Tontechnik angeht.
Wobei jetzt gleich die nächste Frage ist, was bedeutet besser und ist schlechter vielleicht besser?
Das ist mittlerweile auch, ich würde sagen, also Lo-Fi oder also wenn im Prinzip gesehen die Produktionsmethode auch abbildet, wie es dieser Person vielleicht finanziell geht, also wie sie finanziell gestellt ist, ist das vielleicht ein stärkeres Statement, als zu versuchen, aus einer prekären Situation einen, ich sag mal, amtlichen Sound zu kreieren, oder?
Ja.
Also hilft der Botschaft auch, finde ich.
Ja, absolut, absolut.
Ja. Genau. Ja. Aber ja, da bin ich, also wobei das natürlich auch nicht so einfach ist, dann also die also ja, wobei es ist, glaube ich, noch ist, also vieles, was jetzt Leute DIY zu Hause machen, ist natürlich trotzdem noch sehr Lo-Fi im Verhältnis zu dem, was dann, sage ich jetzt mal, große US-amerikanische, keine Ahnung, Hip-Hop oder R&B-Acts. Ne, also wenn jetzt Kendrick Lamar einen neuen Track raushaut oder so, dann ist es, dann klingt das natürlich schon noch irgendwie um einiges fetter und ja, größer noch als das, was jetzt irgendwie die meisten Leute zu haben. Obwohl es gibt auch, ja, es gibt schon noch junge Kids, die zu Hause am Rechner ganz schön erstaunlich
sind. Ja, Scoring. Aber fett und groß sind für mich auch Mythen.
Ja, ne? Also was ist denn zum Beispiel total
unfett? Qualität ist für mich nicht Qualität an sich, sondern Qualität ist etwas, was in der Zeit steht. Das sind Moden eigentlich. Fett klingen oder amtlich klingen ist eine Mode. Das ist kein feststehender Begriff.
Aber man kann ja schon sagen, dass vielleicht ein Soundbild irgendwie, sagen wir mal, also dass es halt gut, technisch gut gemacht ist, also dass die Signale sozusagen gut abgebildet sind und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es halt auch den totalen Schrotto-Sound, der trotzdem eine totale Energie hat.
Oder? Genau, genau, genau. Das ist so ein bisschen wie Vinyl und CD, dass die Leute sagen, das Vinyl klingt wärmer. Das Vinyl klingt nur wärmer, weil sie das Gefühl haben, dieses Frequenzspektrum, das das Vinyl nur abbilden kann, ist bei ihnen ein wohligeres Gefühl, weil sie damit was verbinden. Oder so. Das sind glaube ich, Mythen.
Ja, wobei die CD ja ein bisschen mehr produzieren kann noch. Ne? Also die CD kann ja noch ein viel breiteres Frequenzspektrum
abbilden. Genau, kann aber auch nerven.
Kann auch nerven, genau. Genau. Ja, genau. Und in den Höhen sind die CDs halt einfach immer viel brillanter. Und da mag man es, vielleicht hat man sich dann einfach so ein bisschen eingemuffelt.
Genau.
Oder?
Also, genau.
Ja,
ja, das verbindet man wahrscheinlich auch mit der Musik, die einen damals so umgehauen hat.
Genau.
Aber und das war halt höhenlose Musik oder ziemlich beschränkt Höhenmusik.
Ja, es gibt ja diese tolle Geschichte, die hat mir mal irgendwer erzählt, dass Thriller Michael Jackson, dass die, als sie damals die Testpressung gehört haben von dieser Produktion, waren sie total enttäuscht von den Höhen, also von dem Höhenverlust durch diese Pressung, durch den Vorgang. Mhm. Und da gibt es die Geschichte, dass die dann tatsächlich nochmal irgendwie auf, also quasi dazu nochmal neu irgendwie Becken, Schellenkränze und solche Sachen aufgenommen haben, auf die bereits bestehenden Mix drauf, sodass sozusagen da gab es offenbar wohl einen starken Drang nach viel Höhen in der Zeit. Mag vielleicht auch mit Kokain zusammenhängen.
Ja.
Vielleicht.
Ja, bestimmt.
Bestimmt, also
ich kann mir gut vorstellen, das sind für mich die Soundideale, die einem als fett und amtlich verkauft werden, sind Moden.
Ja, aber genau, aber würdest du jetzt zum Beispiel sagen, was ist denn jetzt zum Beispiel eine fette Band, überlege ich gerade. Also für mich eine fette Band, keine Ahnung, ist AC/DC eine fette Band, also in ihrer Produktionsweise, in ihrer Spielart, oder ist das auch einfach nur, ich meine, das ist jetzt, wie will man das auch bewerten? Man kann es technisch bewerten, man kann sagen, wie spielen die, wie spielen die zusammen, und dann kann man natürlich noch sagen, wie ist das aufgenommen, wie ist das produziert.
Ja.
Genau, so State-of-the-Art-Produktion, also das Maximale aus den damaligen Mitteln rausgeholt, das kann man, glaube ich, bei AC/DC sagen. Aber trotzdem klingt AC/DC natürlich heute jetzt auch nicht fetter als, keine Ahnung, irgendein Trap-Beat aus irgendeinem Hinterhof. Ja.
Vor allem klingen AC/DC doch langweilig eigentlich. Seitdem sie den neuen Sänger haben, den sie schon seit 25 Jahren haben oder sowas.
Ja, aber ich finde die, manchmal durchaus, also die, manche Grooves finde ich ganz gut bei denen. Also, das Songwriting ist mir da auch ein bisschen egal. Immer das ewige, dieses große Hymnenhafte bei denen. Aber ich finde, manche Grooves sind ganz gut. Also die Riffs und die Drums und so, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber ich assoziiere AC/DC vor allen Dingen halt auch mit meiner Landjugend.
Ja, aber dann ist es Bon Scott, ne?
Ja, genau.
Genau.
Genau. Also das war schon gut, aber das...
Ja, und weißt du was, das haben wir damals für fett gehalten. Und das halten wir wahrscheinlich heute im Hintergrund immer noch für fett oder sowas. Und das... Und deswegen sind die neuen AC/DC, ist ja lächerlich, die neuen AC/DC für uns langweilig.
Wer wären denn die neuen AC/DC?
Das sind die mit dem neuen Sänger.
Ach so. Also ich dachte, du meinst jetzt irgendwie, was, ob es jetzt, ich meine, es gibt ja so wahnsinnig viele Rockbands, die so jetzt auch also sehr, sehr 70s-mäßig wieder klingen, also unter den Jüngeren. Ja. Aber da kenne ich mich auch ehrlich gesagt gar nicht so aus.
Ja.
Okay, aber das mit dem Fett und den Moden finde ich irgendwie ein ganz schöner Gedanke auf jeden Fall. Aber arbeitest, hast du dich dann immer so counter-culture-mäßig bewusst für eine gewisse Ästhetik entschieden, die eben nicht fett sein will? Oder hast du schon auch mal versucht, möglichst fett zu klingen mit den Mitteln, die dir...
Also bei Hua hatten wir irgendwann mal auf eine Platte drauf geschrieben, Scheiß auf fette Gitarren. und ich bin bis heute, mag ich es nicht, wenn Marshalls auf der Bühne stehen. Ich mag Marshalls nicht. Ich finde Marshalls blöd. Und das war damals schon so, dass wir irgendwie, Hauke und ich, also Hauke war der Gitarrist von Hua, dass wir gesagt haben, Marshalls sind doof, die wollen wir nicht haben. Wir wollen keine fetten Gitarren, wir wollen Jingle, Jangel, Twingle, Twangle Gitarren haben oder sowas. Wir wollen anders klingen. Anders klingen will ich immer noch. Ich weiß noch, mit Hua war oft der Gedanke, möglichst keine Echos, kein Hall, alles soll... Ich weiß gar nicht, was wir da im Kopf hatten. Clean klingen oder so. Auf jeden Fall war das auch ein goldener Zitronengedanke, den ich mit Ted Geier von den Goldenen Zitronen dauernd immer entworfen habe. Ah, Hall und Echo sind der Tod der Musik oder irgend so ein Quatsch.
Lullt nur ein.
Und heute bin ich so ein Echo-Fan über Dub und all das Zeug. Das habe ich vollkommen geändert, diese Ansichtsweisen. Ich habe ja sowieso ganz viel geändert. genau, und heute ist es so, ich komme da mit, ich habe meine Lieblingsschlagzeugmaschine, die XR20, Akai XR20, auf der ich komponiere sozusagen. Ich komponiere heutzutage zwar auch noch auf der Gitarre und so, aber ich sitze da immer und mache einen Groove und eine Basslinie. Und so entstehen die Songs. Dazu probiere ich die Texte und dann suche ich dazu eine Gitarre und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall, der Sound muss ein Drum Machine Sound sein. Aber man muss nicht unbedingt, die Drum Machine, die groovt ja. Das ist ja die Sache. Das ist ja die irre Sache. Es gibt ja ungroovende Drum Machines, die sind echt so blöd. Dum-tschak, 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 dum-tschak. Die bringen gar nichts. Und es gibt so diese Federnden. Und davon habe ich eben eine, die ich einfach liebe.
Naja, das ist ja auch der Mythos der MPC auch von Akai.
Ne? Genau.
Mit ihrer,
genau, dass sie groovt.
Ja, genau. Sie groovt, genau. Die Maschine groovt einfach. Man haut da halt so ein paar Patterns rein und das Ding groovt.
Genau, und ich kann nicht genau erklären, warum das so ist. Aber ich höre den Unterschied zu zum Beispiel einer Electribe. Die finde ich gar nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Die sind für mich, die hatte ich nämlich früher mal und immer hat es die ganze Zeit aus dem Hintergrund immer Du-tschak, du-tschak, du-tschak. Ich fühlte mich immer so getrieben. aber was hat das jetzt mit dem Sound insgesamt zu tun?
Naja, aber so eine Drum Machine ist ja im Prinzip gesehen so, würde ich mal sagen, erstmal okay fett. Also die ist halt auf jeden Fall... Also
genau. Und was der Unterschied zu dem leibhaftigen Drummer ist, ist der, du kannst die Sounds die ganze Zeit bearbeiten. Der Drummer muss schon echt sich was überlegen, damit sein Schlagzeug anders klingt. Und so eine Schlagzeugmaschine, da kannst du die ganze Zeit dran rumdrehen, auch während du sie abspielst. Und das finde ich eben so toll. Das ist so ein Soundideal von mir, dass ich
stehst du denn überhaupt noch zu richtig zu Schlagzeug, also so klassisches Schlagzeug?
Wir haben ja jetzt eine ganz tolle Mitte gefunden, indem wir einen Perkussionisten dazu haben, der zu der Maschine spielt. Das finde ich auch wiederum interessant. Also das Menschliche zu dem Elektronischen dazu packen. Darüber haben DAF auch öfter geredet, deutsch-amerikanische Freundschaft. Wir wollten die Maschinen zum Schwitzen bringen, haben die immer gesagt und sowas.
Das mochte ich auch schon immer sehr gerne. Das hat ja auch Prince zum Beispiel immer ganz toll gemacht. Der hat ja auch sehr viel so Beats gesynkt, also das dann halt, oder das so, so Synthesizer oder irgendwas auf jeden Fall maschinell gesynktes, was irgendwie Tukutaka, Tukutaka oder so macht. Und dazu halt allein
seine
schon...
Seine Band spielt.
Genau. Und wenn man allein schon dazu nur einen Schellenkranz spielt oder so, oder eine Akustikgitarre oder irgendwas spielt, dann hat man auf jeden Fall eine ganz tolle Ästhetik dabei. So 80er Jahre George Clinton Platten war das auch so.
Genau so. Das ist die Menschmaschine.
Ja, vielleicht. Ist
absolut,
dann, genau. Dann ist es, oder Mensch und Maschine vielleicht auch, ne? Genau. Das mochte ich auch mal sehr gerne, aber heutzutage ist ja, gibt es ja eigentlich nur noch Mensch-Maschinen-Musik fast, ne? Also ist es ja.
Ich meine, es gibt auch noch. Genau. Und heute ist eben nur der Unterschied der, dass es Mensch-Maschinen gibt, die so tun, als wenn sie nur Menschen wären und authentisch sein wollen. Und Mensch-Maschinen, die zeigen, wir sind Mensch und Maschine. Und da bin ich ganz klar auf der Seite, ich will das zeigen, dass ich da eine Maschine habe. Und ich will, dass der Musik anhörbar ist, dass eine Maschine mit einem Menschen zusammen eingesetzt wird. Und die anderen, die tun so, als wenn hier wirklich eine Country-Gitarre gespielt wird und dazu authentisch gesungen wird, aber in Wirklichkeit wird am Computer da ordentlich rumgefräst.
Ja, dir ist wichtig zu zeigen, was da los ist. Aber das war ja auch mal, also ich kann mich daran erinnern, als wir damals mit den Türen die ersten Auftritte hatten, Anfang der Nullerjahre, als wir mit einer MPC und Gitarre und Bass sozusagen aufgetreten sind, war das ja wirklich gerade in auch zum Teil linkeren Kreisen hat man da nicht sehr viel Sympathie sich erspielen können, weil die haben das grundsätzlich abgelehnt. Ich kann mich noch erinnern an Punkrock-Schuppen, wo man aufgetreten, da gab es noch so Aufkleber, gibt Techno keine Chance, also an, ne, am Tresen.
Ja.
Das war dann irgendwie, das ging gar nicht. Und ja, da gab es nämlich dann ja tatsächlich wirklich dann viele Bands, wo dann halt Sounds getriggert wurden oder so, die man dann wirklich nicht gezeigt hat, bloß um nicht unter Produktionsverdacht oder elektronischen Produktion zu geraten. Mhm. Das haben wir doch irgendwie alle jetzt geschafft, dass das gibt es nicht mehr, oder? Das Problem ist gelöst,
ja,
oder?
Ja, absolut. Das Problem ist gelöst. Ich habe auch nie unter dem Problem gelitten, merkwürdigerweise. Obwohl ich auch in so linken Zentren gespielt habe und auch hätte hören können, ja, das ist ja nur Maschinenmusik, was du da machst. Aber nee, auf jeden Fall ist da so ein Moment gewesen in den frühen 90ern, glaube ich, wo in vielen linken Läden auf einmal Hip-Hop lief. Und das war der Durchbruch für elektronische Musik.
Ja, sehr begrüßenswert auf jeden Fall dieser Moment.
Ja.
Genau.
Und weil Hip-Hop eben auch so einen politischen Anspruch hatte über Boogie Down Productions und Public Enemy, wurde das dann von den Linken gutiert und dann gab es nur noch ein paar Alt-68er, die sagen, das ist doch keine Musik. Mach mal Jimi Hendrix oder Tonsteine Scherben.
Aber du hast dann irgendwie, aber Hip-Hop, ich meine, du bist ja irgendwie auch immer so ein bisschen Hip-Hop gewesen, oft auch, so zumindest auch die Zeiten mit Viktor Marek, der ja auch eine sehr starke Hip-Hop-Affinitäten hat.
Ja, wir haben zum Beispiel auch im Tourbus gerne Hip-Hop gehört.
Genau, aber so richtig der Hip-Hop-Szene zugehörig gefühlt hast du dich auch nie?
Nein, natürlich nicht.
Nee.
Na, das ist ja ein ganz enges Korsett. Die Hip-Hop-Szene ist ja ein ganz enges Korsett. Das ist ja uninteressant. Dann darf man ja auch nichts anderes machen. Das ist ja alles Quatsch. Nee.
Das ist Quatsch, ne?
Ja. Genau. Aber ich mag diese Hamburger Leute da, die ich dann so kenne. Auch Jan Delay mag ich. Er macht zwar ganz viel Mist, aber ich mag ihn. Und diese Reggae-Hip-Hop-Platte, die er gemacht hat, war ja ganz toll.
Die war toll. Ja, die war sehr toll.
Searching for the Young Soul Rabbits, genau. Die fand ich toll.
Ja, ist auch so ein Titel, der auch von dir hätte sein können.
Also ja, genau.
Oder so Humor.
Genau.
Vom Humor
genau.
her ist das genau. sehr, sehr nah beieinander.
Genau. Ich glaube auch, also ich meine, er weiß irgendwie ganz viel über meine Musik. Ich glaube auch, dass er sich ab und zu mal was bei mir abgeguckt hat, glaube ich. Einfach.
Ja. Möglich, oder? Ich meine, das.
Ja, er hat so eine Platte rausgebracht mit seinen Vorbildern. Und da ist zweimal Udo Lindenberg da drauf und einmal Knarr Frelimo und sonstiges irgendwie. Ich glaube, Tonstein Scherben ist auch drauf.
Okay, das ist schon eine schöne Ehrerweisung, oder?
Ja, ja, genau, ja, ja, finde ich auch.
Wie fühlst du dich denn eigentlich mit diesem ewigen Underground-Status, den du ja zweifelsohne hast? Also ich meine, du hast ja auf jeden Fall einen Underground-Status. Ich meine, du bist schon so wahnsinnig lange unterwegs. Du könntest ja theoretisch gesehen, also wenn es jetzt so alles nach Businessplan, nach Leistungsgesellschaft gelaufen
ist, dann... Schön, dass du darauf zurückkommst jetzt.
Ja, aber da...
Stimmt, das gilt natürlich auch für mich selbst.
Oder?
Ich bin entsetzt, wenn ich Kritik der Leistungsgesellschaft lese. Nee.
Ja, aber wie geht es dir damit? Also ich meine... keine Ahnung, also jetzt zum, also ich meine, du, sagen wir mal so, durch den Status, den du jetzt hast, merkst du auf jeden Fall zum Beispiel noch, dass die Mieten definitiv zu hoch sind? Also,
ja, absolut. Ich lebe auf einem Hartz-IV-Niveau die ganze Zeit. Ich weiß, wofür ich es mache. Also man könnte jetzt den ganz dummen Satz sagen, hilft ja nichts oder sowas. Ich liebe es. Es ist echt immer schwierig, es ist ein Angang, so eine Platte zu machen, weil man ja auch Geld haben muss.
Ja, ja? Klar.
Und dann sage ich einfach, danke Musikinitiative für 90% Unterstützung.
Also ich meine, ich weiß nicht, hast du dann jemals einen Masterplan gehabt? Hast du jemals den Masterplan?
Nein.
Nee.
Man hat doch keinen, also wie?
Ja, man hat ja manchmal so, keine Ahnung, Pläne, vielleicht Plattenfirmen werfen vielleicht Pläne oder Booking-Agenturen
ja,
oder so.
Das,
also so richtig, im Sinne von so Größenordnungen, so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir diesmal in dem und dem Club gespielt, das war super, das war voll, beim nächsten Mal greifen wir an und dann gehen wir in den 400er Club oder so,
ja.
Weißt du, oder
ja, ja.
Du weißt, was ich meine, oder du hast ja auch früher auch dann schon relativ früh sehr aufwendige Musikvideos gemacht, als noch sowas wie Viva 2 da war und so, also die Zeit lange vor YouTube, als man eben noch über Fernsehsender versucht hat, seine Musik zu platzieren und so, da hast du ja auch in diesem ganzen Spiel mitgespielt und ja auch mal sehr viel, also Promotion-Aktivitäten und all diese Dinge, wie man die abverlangt hat, die du selbst abverlangen musstest. Genau, aber für dich war das, du hast das dann so gemacht, wie das war und dann da gab es keinen Masterplan. Du hast ja auch nie ein Management gehabt oder so, oder? Hattest du mal ein Management?
Ja, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet, wenn Alfred Hilsberg sich um einen kümmert.
Okay,
das ist schon Management. Mir fällt ein, irgendwie bei Blumfeld war er wirklich Manager, da gab es dann Prozente von allen Gewinnen, die Blumfeld hatte.
Von allen Einkünften.
Genau. Und das war bei mir nie so. Also heißt das, ich habe ihn nicht als Manager gehabt. Ich habe ihn nur als Plattenmogul gehabt. Stimmt. Ich hatte nie einen Manager. Das stimmt.
Genau.
Das hat sich bei mir auch nie gelohnt.
Ja, also Manager ist ja, den holt man sich ja auch normalerweise rein, um halt um den Kapitalfluss zu optimieren, wie man so schön sagt.
Genau. Richtig.
Danach war dir aber nie. Du hast aber ja auch.
Doch, danach wäre mir schon gewesen, aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe da nicht irgendwie was gesehen. Und genau, es gab niemals einen Masterplan. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Künstler einen Masterplan oder klar, einen Masterplan schon hat, aber dass man den wirklich durchsetzen kann. Es gibt zu viele Unwägbarkeiten als Künstler. Du kannst es doch nicht planen. Du kannst doch deinen Erfolg nicht planen.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber es gibt ja aber trotzdem KünstlerInnen, die sehr schnell wissen, dass sie auf jeden Fall sich diese, also die ganzen Strapazen des KünstlerInnen-Daseins nur dann langfristig vorstellen können, wenn sie damit Erfolg haben.
Ja.
Also das gibt es schon. Also ich kenne einige, die durchaus talentiert waren, sehr talentiert
und dann
aufgegeben haben, weil sie einfach gesagt haben, nee, das tue ich mir nicht an. Also die 30 Leute in Flensburg, die brauche ich nicht.
Die kommen heute noch, die 30 Leute in Flensburg, ja. Oder vielleicht sogar 20. Ja, nee. nee, das ziehe ich durch, ja. Ist auch ein bisschen fantasielos, gebe ich ehrlich gesagt zu. Aber glücklicherweise kann ich meine Fantasie noch in die Songs reintun und sowas. Aber ich mache so weiter.
Ja, ne? Also ich finde das super. Ich meine, du hast ja auch irgendwie eine Menge Leute, glaube ich, schon eine Menge Leute beeinflusst. Also bestimmt nicht nur Jani Lay, also ich auch. Wie gesagt, ich erinnere mich, also nicht nur, dass ich die Platten immer sehr geliebt habe, aber wie gesagt, noch heute für mich, die eben ja erzählt, die Anekdote mit der schönen Lesung, die dann halt eine Bügelshow wurde und so weiter. Und sowieso natürlich auch viele fantastische Konzertabende und so. Das ist ja auch toll. Also
ja, absolut. Ich finde es auch.
Genau. Sorgst du dich dann irgendwie um quasi ums Alter? Also du wirst ja dann auch jetzt nicht die großen Rücklagen haben.
Nee, ich werde in Altersarmut versinken, glaube ich. Ich weiß auch nicht. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe keinen Plan. Ich mache einfach so weiter.
Ja, also.
Ja.
Und bist du denn, du bist ja auch manchmal in der Theaterwelt noch unterwegs, ist das für dich irgendwie auch noch ein weiter
Plan? Ja, das ist auch wieder so ein Zufall, ne? Das kommt dann einfach so und dann macht man's und ganz oft hat mir Theater gar nicht gefallen, muss ich dir sagen, weil des Öfteren war es so, dass die Theaterleute von mir musikalisch nochmal das haben wollten, was sie gerade auf der Bühne gesagt haben und das war mir immer zu doof und dann ist auch immer so ein blöder Stress, den die da machen, wenn es auf die Premiere zugeht. Und dann haben die alle Krisen und keinen Spaß. Also ich habe oftmals irgendwie im Theater gestanden und gedacht, Leute, also wenn ich eine Platte mache, habe ich mehr Spaß, weil da gibt es mal einen Tag, wo echt nichts läuft. Aber am nächsten Tag hast du dann eine tolle Synthesizer-Basslinie und freust dich. Aber beim Theater ist immer so, oh Gott, ey, und der kriegt seinen Text nicht rein. Und oh Gott.
Ja, ich habe ja auch schon ein paar Theatermusiken mitgemacht oder so. Und ich habe das auch immer das Gefühl, dass da auch so eine komische, teilweise so eine komische Hassliebe da ist zum Theater irgendwie auch
ja,
oder so.
Ja, absolut.
Und es ist ja auch wahnsinnig anstrengend, gerade für die freien Gruppen da, die haben es ja noch anstrengender als sie, weil, ich meine, du kennst jetzt dieses Antragsgeschreibe vielleicht für so eine Platte mal oder so, aber so freie Theatergruppen müssen ja immer ständig Anträge schreiben.
Ja, ja. Nee, das mit dem Anträge schreiben und so, das habe ich jetzt eben an Hanseplatte Jakob
ausgelegt. Genau, Shoutouts an dieser Stelle genau. An den lieben Jakob von
genau, absolut. Irgendwie, dass der das gemacht hat, irgendwie auch eine Managerarbeit.
Absolut.
Genau, und ich bin ein ganz schlechter Antragsschreiber. Ich hasse es. Genau, und das müsste man eigentlich machen. Ja, stimmt. Ich müsste das eigentlich lernen. Ja. Jetzt, wo ich 60 werde, sollte ich das vielleicht mal durchziehen. Ne?
Ja, vielleicht sozusagen bis zur Rente jetzt noch sozusagen auf Antrag. Ich meine, es gibt ja so wahnsinnig viele, was weiß ich, es gibt ja auch so, wenn man sich da mal so ein bisschen reinfuchst, unglaublich viele Stipendien. Es gibt Stiftungen, es gibt, ja. Vielleicht sollten jetzt mal so die ersten Firmen vielleicht auch anfangen, vielleicht so Pop-Stiftungen oder so, weißt du? Oder so Indie-Pop-Stiftung, keine Ahnung. Wie stehst du eigentlich zu dem Begriff Indie? Also ist das was für dich?
Nee, gar nicht.
Nee,
gar
ne?
nicht. Fällt mir gerade ein. Steht auch hinten auf der Platte drauf. Demnächst sind die Rolling Stones auch noch Indie. Ein vollkommen leerer Begriff, der nicht mehr weiß, dass das mal Independent hieß, unabhängig von großen Firmen. Und dass es für Labels galt, die gesagt haben, gut, vielleicht kann man kein Geld mit dieser Platte verdienen, aber wir bringen die unbedingt raus.
Ja, also genau. Der Indie-Begriff ist für dich auch komplett enthüllt, ne?
Enthüllt,
ja, genau.
Leer,
genau. Ja, finde ich auch, ja.
Genau.
Ja, ja, das.
Ich würde mich echt nicht wundern, wenn demnächst einer sagt, dass die Stones Indie sind. Und das ist natürlich ein kompletter Idiotenkram und so. Eine vollkommene Leere. Aber das hast du ja mit vielen Musikbegriffen. Elektro zum Beispiel. Spiel mal Elektro. Was will der Mensch von mir, wenn er das zu mir sagt und so? Weil Elektro war ja so eine etwas schnellere Hip-Hop-Sache so in den 90ern in New York, glaube ich.
Genau, die halt so Breakdance
genau.
gerne, weil die so stark elektrifizierend war.
Genau. Und die das aber zu einem sagen, jetzt, wenn ich im Pudel Platten auflege, die wollen eigentlich Techno hören, aber weil sie sind die Generation, die Marusha und so Techno, Kinder, Kirmes-Techno in den Charts hatten, die können nicht Techno sagen. Das ist blöde Musik, deswegen nennen sie es Elektro. Und die ganz Schlauen nennen es Minimal und sowas. Aber es ist Quatsch. Die Begriffe, Musikbegriffe ist sowieso echt ein tolles Thema. Was da alles an Quatsch läuft.
Ja, ich habe mich irgendwie mittlerweile daran gewöhnt. Ich meine, immerhin haben wir die Unterscheidung von Black- und White-Music nicht
mehr. Ja, genau,
also, stimmt. Als ich, du ja wahrscheinlich auch in den 90er Jahren in den Plattenläden, gab es ja tatsächlich das Black-Music-Fach sozusagen.
Ja, ja, klar. Und ich erinnere mich auch noch so an so einen Typen, vielleicht ist es 10 Jahre her, der zu mir als DJ kam und gesagt hat, spiel mal Black. Und ich so, was meinst du mit Black? Ich hatte gerade Hip-Hop aufgelegt. Ja, Michael Jackson oder sowas. Nee, Michael Jackson habe ich keine Lust zu spielen. Das ist mir zu Mainstream. Mainstream? Man redet total aneinander vorbei.
Sperrte mir, hätte ich gesagt, spiel mal Black.
Spiel mal Black, ja. Oder spiel mal Black Music. Ich weiß nicht mehr genau, Black oder Black Music.
Aber spiel mal Black finde ich toll.
Mhm.
Ich überlege gerade noch mal, was wir noch irgendwas ausgelassen haben. Aber möchtest du noch über irgendwas sprechen?
Ich wollte nur sagen, dass ich, glaube ich, nicht in Rente gehe. Ich überspringe das.
Verstehe. Also der alte Rock'n'Roll, die alte Rock'n'Roll-Hymne.
Auf der Bühne sterben, ne?
Genau.
Ja. Also da wir ja das alles übersprungen haben, von wegen mit vor 30 sterben oder sowas, ne?
Dieser Club der 27-Jährigen.
Genau, oder genau. Was? Das haben wir alles schon übersprungen. Sind also wir müssen wir uns jetzt was Neues überlegen und ja. Rente ist nicht.
Nee, aber ich glaube, man kann ja schon auch noch, also das, was wir so machen, kann man ja schon auch noch relativ lange machen. Also
ja,
vorausgesetzt genau. Irgendwie die Hüfte und die Knie gehen irgendwie noch einigermaßen.
Ja. Ja, also. Die Knie versagen bei mir schon, aber egal. Ich möchte, glaube ich, im September, wenn ich 60 werde, 25. September werde ich 60, da möchte ich, glaube ich, in Berlin Freunde sehen und spielen mit denen zusammen. Und da würde ich dich gerne einladen.
Ah, sehr gerne.
Das irgendwann so Ende September, Anfang Oktober,
ja,
oder sowas.
Ja, irgendwie einen schönen Abend machen.
Einfach. Genau.
Ja, genau. Ja, das ist super. Ja. 60 Jahre Knaffrelle, mein lieber Scholli.
Ja, ja. Und das ist doch ein schönes Schlusswort jetzt, oder?
Ja, genau. Wir machen jetzt aber noch eins, machen wir noch. Ja. Und zwar, du hast noch jetzt die Möglichkeit, 3, 4, 5 Nummern in unsere Playlist rein
Ach so.
Zu boosten. Da kannst du dir irgendwas aussuchen. Das sei es der musizierende Freundeskreis, seien es große Idole oder Geheimtipps, irgendwas, was dir jetzt so durch den Kopf schießt. Gerne kommentiert.
Als erstes würde ich gerne, unglaublich gerne Ladekabel hören. Das liebe ich ja sowieso, das Stück.
Oh, das freut mich natürlich. Ja. Mhm.
Ja, lass uns doch auf jeden Fall auch noch Nuclear War von Sun Ra dazu tun.
Super gerne, passt ja auch hervorragend in die Zeit. Genau. Ich meine, es passt ja schon, also eigentlich, es hat immer in die Zeit gepasst, aber
ja.
In dann meine Lebenszeit zumindest.
Dann vielleicht Lynton Kwesi Johnson Bass Culture.
Toll, ja. Toll.
Genau. Und jetzt noch zwei, ne?
Ja.
Ja, vielleicht echt wirklich mal ein Knaffrellem-Stück. Und zwar mit dem Kaffee in der Hand rennst du durch das ganze Land. Kaffee vom Knaffrellem Orchestra. Und eins, das echt schwer zu finden ist. Das wird ja, interessant genau, für
ja,
euch.
Ja.
Und zwar Kosmonautentraum. Das Lied heißt Abschied. Ich weiß nicht, ob man das, also Spotify bestimmt nicht, glaube ich.
Also Interpret Kosmonautentraum.
Interpret Kosmonautentraum, Song Abschied.
Woher ist das? Ist das irgendwas Hamburg oder ist das Ostdeutschland oder ist das, wo ist das?
Nee, Kosmonautentraum, also glaube ich, haben angefangen in Hannover mit Moderner Mann zusammen oder sowas. Ich glaube, aus Kosmonautentraum wurde Moderner Mann.
Okay.
Also und der Sänger heißt Ziggy XY. Und der soll hier in Berlin irgendwo wohnen und es soll ihm nicht gut gehen.
Und das war das auch damals eine Zickzack-Veröffentlichung?
Richtig.
Ja, ne? Stimmt. Genau. Ja, genau. Genau.
Darüber habe ich auch noch Wissen. Und zwar ist es die Zickzack-Veröffentlichung, wahrscheinlich letzte Zickzack-Veröffentlichung, die in einer durchsichtigen Hülle war, wo kein normales Plattencover dazu war, wo einfach nur draufgeklebt war Kosmonautentraum. Und die Leute fanden das cool, das so rauszubringen, aber Alfred hat es aus Not so rausgebracht, weil er kein Geld mehr für Plattencover hatte und deswegen das in so einer durchsichtigen Hülle rausgebracht hat.
Okay, schöne Geschichte noch abschließend. Ja, ich würde sagen, das ist eine schöne, ich weiß nicht, ob das, also wenn es das nicht gibt, dann gibt es das nicht, aber dann können die Leute das bestimmt bei YouTube finden, weil da laden ja dann doch relativ viele Musik auch nicht.
Da habe ich es auch schon gesucht.
Auch nicht.
Lass es doch mal jetzt suchen vielleicht, oder?
Ja, komm, machen wir gleich auf jeden Fall.
Genau.
Knarf, ich bedanke mich recht herzlich für das schöne Gespräch.
Ja, ich auch.
Genau,
ich fand es super.
Freue mich auf Live-Shows. Mhm. Hoffentlich bald, auch in verschiedenen Regionen.
Genau.
Ja, ist geplant, in Planung im Herbst oder?
Jetzt ist vor allem im Sommer tierisch viel, eben,
ja.
Wie ich dir erzählte, Rosinenbar auf dem Tempelhofer Flughafen am 16. Juli. Gerade habe ich eine Anfrage gekriegt, Humboldt Forum im August und so weiter und so fort.
Okay, aber auch mal noch mal Westen, sowas wie Köln oder?
Ja genau, in Köln spiele ich auch, in Kassel auf der Documenta, in Zürich, in Donaueschingen.
Ach toll. Okay.
Genau.
Okay, gibt es eigentlich mittlerweile eine Knaffrelle Internetseite oder so? Oder wo erfährt man? Wo gibt es eine?
Ich werde das, glaube ich, auf Facebook posten, wobei mir gesagt wurde, Facebook wäre ja tot allmählich. Mhm. Und dann kann man es gut auf der Byte FM-Seite unter den Konzerten finden. Und sollte ich mal eine Knaffrelle-Seite machen? Das ist auch wieder so eine Entscheidung. Ja.
Ja, oder du kannst ja vielleicht auch unter deine aktuellen Videos drunter schreiben, die.
Gute Idee. Danke für den Tipp.
Genau, weil also ich meine jetzt nur, wenn jetzt jemand sich dafür interessiert, wo ist denn Knaffrellem bald live zu sehen? In meiner Nähe, dann kann er sich das da vielleicht
anschauen. Ach, sehr gut.
Weißt du?
Ich bin nämlich ein Digital Idiot, muss man echt sagen. Ich bin echt schlecht in digitaler
Werbung. Aber wie gesagt, ich finde irgendwie einen so einen Ort, an dem man zumindest die Live-Daten oder so lesen kann, ist immer ganz gut.
Ja, absolut. Ja,
also
ja.
Auch losgelöst von den sozialen.
Deswegen habe ich jetzt Byte FM genannt, weil da gibt es das wenigstens zu
sehen. Byte FM machen wir auch immer gerne Werbung an dieser Stelle. Shoutouts an alle bei Byte FM. Genau, super. Ich freue mich, dass du da warst und genau, noch viel Spaß und Erfolg mit Kritik der Leistungsgesellschaft.
Dankeschön.
Bis bald. Tschüss. Mhm.
Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der nächsten Folge, Die Kerzen. Die Ende Mai ihr zweites Album Pferde und Flammen bei Staatsakt veröffentlichen.